Wusstet ihr, dass wir jedes Jahr 22 Milliarden Euro durch das Heizen mit Gas verschenken? 90% der Haushalte könnten sofort sparen, und zwar durchschnittlich locker 400 Euro pro Jahr. Und wer jetzt noch auf Gas setzt, riskiert für die Zukunft in eine unkalkulierbare Kostenfalle zu tappen. Moment mal, jetzt aber nicht so schwarz malen, könnte jetzt der ein oder andere von den Zuhörer, Zuhörerinnen sagen. Unsere Bundesregierung setzt aber doch auf Gas. Die wollen jede Menge Gaskraftwerke bauen. Die werden doch wissen, was sie da machen. Naja, das ist vielleicht die Frage. Wissen die das wirklich? Mit meinem heutigen Gast werde ich versuchen, ein wenig Licht in diese Sache zu bringen.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schöntauf von Sinnstifter Kultur. Ich bin Gastgeber hier bei Gewinn mit Sinn und ich freue mich, heute Tanja Leutz als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Sie ist Geschäftsführerin der CO2 Online GmbH. Und worum es dort geht, darüber werden wir unter anderem gleich sprechen und mal schauen, wie das mit dem Thema Gas so aussieht. Hallo Tanja, schön, dass du heute hier bei uns bist.
Hallo Jürgen, ich freue mich, bei dir zu sein.
Ja, Tanja, CO2 Online klingt ja so im ersten Moment am Online-Shop für CO2, also so ein bisschen schräg. Aber das braucht ja am Ende kein Mensch, wird wohl auch keiner kaufen. Was verbirgt sich denn hinter dem Namen? Was macht ihr denn?
Ja, es ist schön, dass du unseren Namen ansprichst. Ich kann ja dazu sagen, dass unser Name war ja quasi damals revolutionär, weil CO2 Online ist schon über 20 Jahre alt und da war das total der Trend, online in seinem Namen zu haben. Und jetzt halten wir irgendwie dran fest. Ja, was machen wir? Wir verstehen uns als neutrale Erstinformationsstelle im Internet rund um das Thema Energieeffizienz und Klimaschutz. Und bei uns sind ganz, ganz viele private Hauseigentümer, Mieter und Mieterinnen unterwegs, die schauen, wie kann ich zu Hause im Bereich meiner Heizkosten, meiner Stromkosten sparen und was für Maßnahmen kann ich auch umsetzen, um möglichst langfristig auch von meinem CO2-Fußabdruck runterzukommen.
Mir ist sofort bei eurer Website ins Auge gefallen und ich persönlich finde das super. Ist nämlich der erste Satz, der mir aufgefallen ist. Sparen Sie bis zu 930 Euro Heizkosten pro Jahr. Und dann geht es ein bisschen weiter unten auf der Website. Geld und Energie sparen leicht gemacht. Und irgendwann kommt dann auch mal so das Thema, naja, das Klima kann man damit auch schützen. Das heißt, die wirtschaftliche Entscheidung steht ja im Grunde ganz oben. Basiert das so ein bisschen auf Erfahrung mit Verbrauchern, dass Klimaschutz heute als Argument im Grunde gar nicht ausreicht? Also das ist so eine Erfahrung, die ich auch schon gemacht habe. Am Ende hat ein anderer Podcast-Gast gesagt, der Dr. Richard Luck von Thermondo, entscheidet der Verbraucher ja auch zwischen Daumen und Zeigefinger. Ist das so die Erfahrung, dass ihr auch sofort sagt, das ist eigentlich heute die wirtschaftlichste Lösung?
Also vielleicht zwei, drei Gedanken dazu. Also einmal zum Thema Klimaschutz, ist das jetzt ein Einstiegsthema? Bekommt man damit die Zielgruppen? Dieses Thema hat immer Konjunktur. Also es gibt mal Phasen, wo das total zieht und ganz, ganz viel Reichweite auch erzielt, ganz oben auf der Agenda ist, ne? 2019 mit Fridays for Future oder als Fukushima war. Also es gibt immer solche Anlässe, wo das die Bevölkerung und auch viele Teile der Bevölkerung sehr beschäftigt und gesagt wird, ich möchte jetzt etwas tun. Und dann gibt es wieder Phasen, wo das ins Hintertreffen gerät und dann aber auch andere Motive, wie beispielsweise die Wirtschaftlichkeit, was du gesagt hast, oder Sicherheit. Sicherheit war auch ein ganz starkes Motiv, als der Ukraine-Krieg gestartet ist und die Sorge war, kriegen wir im Winter die Wohnungen warm, wenn die Gasimporte ausbleiben. Also das schwankt immer so ein bisschen und wir merken aber dann natürlich, klar, wenn ich einzeln vor der Entscheidung treffe ich jetzt eine Investitionsentscheidung und teilweise sind das ja auch Investitionsentscheidungen, die auch mal 20.000, 30.000, 40.000 Euro kosten, dann wird natürlich gerechnet. Und das ist auch in Ordnung und gut. Und was wir halt versuchen, ist, nicht nur die Investitionskosten zu sehen, sondern auch in die Entscheidung mit hineinzuziehen, was bedeutet das denn zum Beispiel für meine Heizkosten in den nächsten 20 Jahren. Und das ist eine Perspektive, die ist jetzt erstmal lang. Aber wenn man über Heizsysteme spricht, dann halten die schon 20 Jahre oder auch 30 Jahre. Wir haben auch Prozesse, die sind 40 Jahre alt. Also treffe ich dort eine langfristige Entscheidung und deswegen sollte ich mir die gesamten Kosten auch anschauen.
Jetzt habe ich ja gerade im Eingangsstatement schon von einer GmbH gesprochen. Ich weiß nicht, ob jedem das so aufgefallen ist. Das ist ja eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, ihr seid ja eigentlich so im Grunde sowas Ähnliches wie eine NGO, ne? Womit verdient ihr denn konkret Geld? Weil ihr müsst ja auch euch finanzieren und ihr macht ja auch unheimlich viele, stellt dazu einen Online-Rechner zur Verfügung. Das ist ja auch sehr viel Aufwand, solche Sachen zu entwickeln. Ihr habt ein großes Team im Hintergrund. Wie genau seid ihr denn dann als gemeinnützige GmbH unterwegs?
Ja, sind über verschiedene Säulen finanziert, also so sprechen wir intern bei uns. Also wir haben verschiedene Bereiche. Das ist zum einen, das ist der größte, dass wir uns auf öffentliche Fördermittel bewerben und dort dann Projektideen einreichen und dann über eine bestimmte Laufzeit eine öffentliche Finanzierung bekommen. Der Hintergrund ist der, dass Deutschland Klimaschutzziele sich ja vorgenommen hat und um diese zu erreichen, es auch ein Auftrag ist, die Bürger zu informieren und auch zu begleiten in Klimaschutzmaßnahmen vor Ort oder in den eigenen vier Wänden kommen zu können. Und wir sind einer dieser Akteure, die das machen. Also genauso wie es dann andere Akteure nochmal vor Ort gibt, die dann richtig in die Häuser auch hineingehen. Das machen wir nicht. Wir sind im Online-Bereich. Und damit wir diese Beratung auch neutral anbieten können, also dass da kein Hersteller dahinter ist oder dass wir irgendwelche Daten verkaufen, wir sammeln ja sehr, sehr viele Daten, kriegen wir dafür öffentliche Mittel, um das tun zu können. Das ist so der eine Bereich. Das finanziert aber nicht die gesamte Arbeit von CO2 Online und es ist auch nicht hundertprozentig, also es ist auch keine institutionelle Förderung an der Stelle. Und so haben wir noch weitere Bausteine. Das ist zum einen, dass wir aus den Daten, die wir sammeln, beispielsweise auch Studien machen oder Handlungsempfehlungen ableiten. Das sind dann ist alles in anonymisierter Form, aber wir arbeiten mit den Informationen und den Erkenntnissen, die wir hier sammeln. Das ist also nochmal ein anderer Bereich. Und dann haben wir ja diese Ratgebertechnologie. Das ist es ja letztendlich. Unser Beratungssystem hat ganz, ganz viele Module. Da sind riesengroße Datenbanken dahinter. Da haben wir eine riesengroße Fördermitteldatenbank beispielsweise. Und das ist ja für viele Akteure im B2B-Bereich auch interessant, weil die ja auch in der Endkundenberatung sind, also beispielsweise Banken oder Energieversorger oder auch die Kommunen selber, die Klimaschutzseiten haben. Und dort stellen wir dann diese Beratungstechnologie angepasst und individualisiert denen auch zur Verfügung. Und das ist dann ein Lizenzmodell, was uns dann auch ermöglicht, diese Tools auch nochmal weiterzuentwickeln und neue Themen aufzugreifen und so weiter. Und dann gibt es noch einen kleineren Bereich, dass wir haben eine Community gestartet, vier Wände, und die richtet sich an Hausbesitzer, die vorhaben, ihre Häuser zu modernisieren. Und da begleiten wir diese Person intensiver und bestimmte Module kann man nutzen, wenn man ein Abo-Modell dann abschließt. Also dann, ja, das ist dann wie eine Kinokarte kaufen und dafür kann ich dann an einem Sanierungsmatch beispielsweise teilnehmen und kann mit einem anderen Hausbesitzer in Kontakt gebracht werden, der selber die Maßnahme schon umgesetzt hat. Und so sind wir divers aufgestellt und die Bereiche ergänzen sich sehr, sehr gut.
Aber unabhängig von dem Abo-Modell bei vier Wände kann der Endnutzer oder der Verbraucher zu euch kommen, kriegt eine Beratung und muss nichts dafür bezahlen.
Genau, das ist alles in dieser ersten Säule, also im Rahmen der öffentlichen Förderung. Und das ist eine Impulsberatung. Also das werden wir manchmal auch gefragt. So, ja, ist das nicht eine Konkurrenz zur Energieberatung? Nein, ganz im Gegenteil. Also bei uns sind halt viele, die sind vielleicht noch nicht so weit, dass sie sagen, ich kann jetzt schon zum Energieberater gehen. Oder die kennen teilweise auch gar nicht, was, also Energieberatung steht so im Raum. Aber was heißt denn das konkret? Was bekomme ich dafür? Warum kostet die Geld? Was kann ich da einfordern? Was sind vielleicht gute Fragen, die ich in die Energieberatung auch mit reinnehmen kann? Also es ist eine Impulsberatung. So verstehen wir das. Und dann, und das ist alles kostenlos. Und für alle zu jeder Zeit rund um die Uhr verfügbar. Und dann, was auch noch bei uns alles kostenlos ist, ist, wenn ich sage, ich möchte gerne an dem Thema weiter dranbleiben, dann kann man bei uns Newsletter abonnieren, im Dialog bleiben, so nennen wir das. Wir bieten dann für die Community bei uns auch große, also Webinare zu bestimmten Themen an. Und das steht alles zur Verfügung und auch sehr, sehr umfangreiche Inhalte bei uns auf der Webseite. Also wir haben zunehmend Erfahrungsberichte von Hausbesitzern und Hausbesitzerinnen, die etwas gemacht haben oder auch WEGs oder auch Mieter. Und das stellen wir dann sehr detailliert vor, auch mit den Protagonisten, die diese Erfahrungen gemacht haben.
Und arbeitet ihr auch mit Energieberatern vor Ort dann zusammen? Also könnt ihr dann auch welche empfehlen, wenn ich jetzt komme und sage, ja, ich würde das gerne machen, aber ich habe jetzt hier so 4, 5 Leute, ich weiß gar nicht, wen ich nehmen soll. Oder wo, wie erkenne ich das? Könnt ihr mir einen empfehlen? Würdet ihr das dann machen oder das dann gar nicht?
Also nochmal einen Schritt zurück. Wir arbeiten natürlich mit Energieberatern und Energieberaterinnen vor Ort zusammen. Also genauso wie mit dem Handwerk auch oder auch den Verbraucherzentralen. Also weil das ist das Ziel, dass diese Impulsberatung, die wir bei uns machen oder die Nutzer bei uns machen, dass die motiviert werden, den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist sehr, sehr oft die Energieberatung. Und da erklären wir erstmal neutral und allgemein, wie finde ich denn heraus, ob das ein qualifizierter Energieberater zum Beispiel ist. Ist der gelistet? Ist der förderantragsberechtigt? Worauf kann ich da vielleicht achten? Und dann haben wir auch Kontakte, die wir anzeigen. Was wir nicht machen, ist, dass wir, weil wir haben kein Bewertungssystem, dass wir jetzt wirklich sagen, das sind die 5 Besten aus dem und dem Grund. Also da müssten wir dann ja sehr transparent und offenlegen, wonach kommt denn meine Empfehlung oder woher kommt die zustande. Was wir da an der Stelle manchmal auch besser finden, ist, wenn unsere Nutzer untereinander sich diese Empfehlungen auch geben, weil da sagt dann jemand aus einer persönlichen Erfahrung raus, ich habe mit dem und dem zusammengearbeitet, den kann ich total empfehlen. Davon abgesehen haben wir, weil wir sehr, sehr viel ja mit Medien auch zusammenarbeiten und sehr viel Berichterstattung auch selber machen, haben wir natürlich einige Energieberater bei uns im Netzwerk von CO2 Online, mit denen wir schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten und die sich auch für bestimmte Themen total nach draußen hin positionieren. Und die binden wir mit ein und die sind auch erkennbar bei uns auf der Webseite beispielsweise oder bei uns im Newsletter, dass die mit O-Tönen zu Wort kommen.
Ja, sehr gut. Jetzt habe ich auch bei euch auf der Webseite natürlich mich vorher mal so ein bisschen informiert und gesehen. Ihr empfehlt natürlich klar Wärmepumpen auch als die wirtschaftlichste Lösung. Das heißt, von Gas wird da gar nicht mehr viel geredet. Ihr habt auch da jetzt eine neue Studie rausgebracht, woran man das erkennen kann, wie sich das wohl auch entwickeln wird in den nächsten Jahren. Kommen wir nochmal zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Die Bundesregierung, gerade in Person von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, will ja aber nur die erneuerbaren Energien eher zurückbauen und stattdessen auf Gas setzen. Da die Frage, wissen die da jetzt gerade wirklich, was die machen oder wie kann man das bewerten?
Ja. Das ist also es ist alles etwas undurchsichtig an der Stelle und man muss jetzt im Einzelnen auch mal gucken, was da wirklich kommt. Völlig unabhängig davon ist es weiterhin ja so, dass Deutschland sich Klimaschutzziele gesetzt hat und dass wir das Ziel haben, dass wir bis 2045 einen klimaneutralen Gebäudebestand bekommen. Und wenn das Ziel ist, dann ist darunter die Antwort darauf, wie bekommen wir das hin? Und da gibt es ja 2 Richtungen, die miteinander kombiniert werden. Das eine ist das Thema der kommunalen Wärmeplanung, zu sehen, wie kann in den Kommunen auch noch durch Fernwärme und Nahwärmenetze bestimmte Bereiche erschlossen werden, die dann perspektivisch mit grüner Fernwärme oder auch mit grüner Nahwärme dann ja auch betrieben werden oder gespeist werden. Das ist der eine Weg. Und der andere ist zu sagen, die Häuser, die nicht an solche Netze angeschlossen werden können, die gehen in eine dezentrale Wärmeversorgung mit der Wärmepumpe. So, und da, das ist für uns auch als CO2 Online, ist das der Korridor, in dem wir uns bewegen und in dem wir halt schauen, wie schaffen wir das möglichst schnell auch, weil 45 klingt lang, ist aber nicht lange, wenn man sich überlegt, wenn ich jetzt in eine Heizung investiere, dann und da eine Entscheidung treffe und ich sage, die hält 20 oder 25 Jahre, dann sind wir da relativ schnell bei diesem Termin. Und da ist, wie gesagt, es wichtig, jetzt nochmal zu gucken, wie können wir denn die Häuser ertüchtigen, dass sie für eine Wärmepumpe geeignet sind, wenn sie nicht an der Fernwärme angeschlossen sind. Und wie können wir den Haushalten helfen, diese Entscheidung zu treffen? Und wie bekommt man auch eine Finanzierung hin, dass das Ganze auch wirtschaftlich darstellbar ist? Und da muss man natürlich sagen, bei der Wärmepumpe, klar, da haben wir zum einen noch die hohen Anschaffungskosten im Vergleich jetzt zu einer Gasheizung oder auch einer Ölheizung. Das ist aktuell so. Und auch bei den Betriebskosten ist es aktuell so, dass wir haben zwar viele Wärmepumpen, Stromtarife mittlerweile, aber dass der Strompreis über dem Gas- und dem Ölpreis an der Stelle noch liegt. Wenn man jetzt aber hineinkalkuliert, dass wir den CO2-Preis haben, der voraussichtlich steigen wird und auch Gas beispielsweise durch steigende Netzentgelte, das haben wir jetzt aktuell ja den Fall, dass da auch schon einige Versorger das fürs nächste Jahr auch schon angekündigt haben, dann wird Gas, Heizen mit Gas und auch mit Öl deutlich teurer werden und die Wärmepumpe wird immer weiter dort an Attraktivität zulegen. Und das ist erstmal das, worauf wir uns jetzt auch konzentrieren und ob jetzt noch das eine oder andere Gaskraftwerk gebaut wird oder ob bei den erneuerbaren Energien da jetzt nochmal gesagt wird, da verändert sich nochmal irgendwas an der Förderstruktur und so weiter. Ja, das gucken wir uns jetzt alles mal so an. Fakt bleibt weiter. Wir wollen weg von den fossilen Energieträgern und das so schnell wie möglich und das so wirtschaftlich wie möglich.
Also das hast du ja gerade jetzt schon angesprochen. Es ist ja in der Politik gerade auch so ein bisschen gang und gäbe, all diese Dinge, die wir erreicht haben, die auch gut sind, wieder aufzuweichen. Nicht nur das Lieferkettengesetz wird schon wieder angegriffen und das hat ja durchaus mit Energie zu tun, weil es nämlich gerade USA und Katar sind, die jetzt sagen, ja Leute, wenn ihr nicht das Lieferkettengesetz hier aufweicht oder wieder abschafft, dann liefern wir kein LNG mehr. Und damit sind wir ja erpressbar. Und bei dem Emissionshandelssystem ETS2, was ja ab 2027 greifen soll, merkt man ja auch schon die Ersten, die da hingehen und sagen, ja, ob das jetzt alles wirklich so gemacht werden kann. Gerade auch im Osten gibt es einige Länder, die da ja auch schon ganz stark gegen schießen, weil sie Angst haben, dass die Leute auf die Straße gehen. Hier ist es so, dass der Evonik-Chef Christian Kullmann ja gefordert hat, die CO2-Gebühr abzuschaffen. Wobei man sagen muss, dass Markus Steilemann, Präsident vom Chemieverband, ja vor einer Kehrtwende wiederum warnt. Also da wird ja auch diskutiert. Aber besteht da nicht im Moment auch trotz Klimaziel 2045 die Möglichkeit, dass das alles wieder erstmal zurückgenommen wird, so wie ja jetzt auch beim Verbrenner ein Aus gefordert wird von einem Aus, was es nie gegeben hat, aber wo man eben lieber bei der alten Technik bleibt und weiter fossile Energien verheizt?
Ja, ich mach das ganze Thema ja jetzt selber auch schon seit über 20 Jahren und es ist gerade in vielen, vielen Bereichen eine gewisse, ich würde mal sagen, Mutlosigkeit wahrzunehmen und auch eine Angstgetriebenheit. Und das ist fatal für das, was wir jetzt an der Stelle schon erreicht haben. Und ich glaube auch, dass allen Beteiligten klar ist, dass wir eine Transformation hinbekommen müssen. Und diese Transformation aber findet halt parallel an so, so vielen Themenfeldern statt. Also wir haben es ja nicht nur im Energiebereich, wir haben es im Bereich der Digitalisierung, wir haben es im Bereich unserer Sozialsysteme. Also es sind so multithematische Komplexitäten, die da parallel stattfinden und kombiniert mit wirklich, ich beschreibe es als Mutlosigkeit und das Frustrierende für uns an der Stelle, also wir lassen uns davon natürlich nicht frustrieren, das wäre auch noch schlimmer, aber trotzdem, was frustrierend ist, dass es ja, also mal abgesehen von der Wärmepumpe, das ist mal dieses große Thema, es gibt ja so, so viele Maßnahmen, wo es auf der Hand liegt, dass die hocheffizient sind, dass die energiesparend sind. Also die ganzen Vorteile sind da, auch nicht nur für den Gebäudebereich, sondern auch ja in der Industrie. Da haben wir Effizienzpotenziale, Energieeffizienzpotenziale von 30%, die innerhalb von 2 Jahren oder so gehoben werden können oder noch schneller. Ja, also das ist alles bekannt und das ist seit vielen Jahren bekannt und es wird nicht gemacht. Und die Techniken sind da, die Beratung ist da, ganz vieles davon wird sogar in Deutschland produziert, wird hergestellt, also sind viele Arbeitsplätze, die da dran hängen. Und man hat trotzdem das Gefühl, dass mit dieser Argumentation immer hinter der Welle ist. Und das ist etwas, was ich die Branche sehr wünschen würde, wenn da politisch ein Signal käme oder es hat auch mit Haltung zu tun, zu sagen, wir glauben daran und wir haben auch ein Zukunftsbild, das sieht so und so aus und das ist ein positives Zukunftsbild und Deutschland ist super ausgestattet. Wir haben jetzt viele, viele Akteure, die in den vergangenen Jahren auch viel Geld investiert haben, also auch viele Hersteller, die ihre Kapazitäten ausgebaut haben. Die sind alle ready to go und wir wollen das. Und jetzt werden ständig wieder so Verunsicherungsdebatten aufgemacht und also nicht nur, dass wir es wollen, wir können es auch. Und wir natürlich gibt es dann wirtschaftliche Herausforderungen, dass es bestimmte Gruppen gibt, also im Gebäudebereich, denen das schwerer fällt, die Dinge umzusetzen. Denen kann man aber auch mit solchen gestaffelten Förderprogrammen helfen. Oder es gibt andere noch Instrumente und Steuerungsmöglichkeiten. Also wir haben da ja einen Baukasten. Es gibt nicht die eine Maßnahme, die wir tun können. Und das würde ich mir da wünschen. Und ja, wir müssen sehen, du sagtest ja, können solche Ziele nicht auch eventuell dann nochmal in Gefahr geraten? Ja, natürlich. Wir wissen ja nicht, was politisch passiert. Wir wissen nicht, wie sich bestimmte Gruppen organisieren und wie da auch sehr intensiv interessengeleitet auch gegen solche Ziele geschossen wird. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir an diesen Zielen auch festhalten und sie haben, weil sich daraus so viel ableitet. Also das ist, man kann da immer mal über 1-2 Jahre und so weiter, Übergangszeiten und so weiter. Also das ist ja alles, sind ja Nebenschauplätze. Ja, darüber kann rumdiskutiert werden oder kann vielleicht auch mal Kompromiss gefunden werden, aber sie grundsätzlich nicht total zu torpedieren. Ja, und zu sagen, nee, das ist schon wichtig, weil darunter findet Handlung statt. An ganz, ganz vielen Stellen.
Kann man das vielleicht ganz banal auf den Punkt runterbrechen, dass die fossile Industrie durch ihre immensen Gewinne einfach so viel Geld haben, dass sie fleißig weiter Lobbyarbeit machen und dass das Geld bei den Akteuren aus den erneuerbaren Energien zurzeit noch fehlt, dass die da gar nicht mithalten können. Also es gibt ja die wunderbaren Bücher, ob sie wunderbar sind, kann man sich drüber streiten, weil ich hatte schlechte Laune nach dem Lesen von Christian Stöcker, Männer, die die Welt verbrennen, oder auch von Susanne Götze und Annika Jörres. Die haben jetzt auch nochmal ein tolles Buch rausgebracht, Die Sicherheitslüge, wo es darum geht, was machen wir eigentlich mit unserem Militär, wenn uns die Autokraten Öl und Gas abschalten, dann bleiben die Panzer stehen und die Flugzeuge am Boden. Die ja auch beschreiben, ne, die fossile Industrie hat 3 Milliarden Gewinne und zwar pro Tag. Das heißt, sie haben Billionen Gewinne und kriegen noch Billionen Subventionen. Die haben unendlich Geld und werden natürlich an ihrer Kohle auch festhalten wollen und bringen die Narrative rein, können sich bis hin zu Parteien und Politiker kaufen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das vielleicht ganz banal der Grund ist, warum wir da einfach nicht weiterkommen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal die Bild-Zeitung nimmt, da steht ja auch KRR dahinter, die ja auch einer der größten Player in dem Bereich sind. Die Bild-Zeitung hat ganz fleißig die Debatte damals mit Begriffen wie Heizhammer, Heizungsverbot und was weiß ich nicht alles geprägt, was dann von anderen Medien aufgegriffen wurde und auch Einzug in die politischen Debatten gehalten hat, was dann dazu geführt hat, dass erstmal die Leute verunsichert waren. Ja, nehme ich jetzt eine Wärmepumpe oder nicht? Und was, man verbietet mir schon wieder was und so weiter. Hattet ihr da auch den Eindruck, dass das die Menschen stark beeinflusst in ihren Entscheidungen?
Ja, also natürlich. Also ist ja auch nicht nur auf unsere Branche so bezogen, gibt es auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Wenn dort finanzielle Mittel da sind, um auch Strategien zu entwickeln, Kommunikationsstrategien zu entwickeln, Kommunikationsexperten zusammenzubringen, zu sagen, wie können wir immer wieder auch Kampagnen fahren, was man als Endverbraucher gar nicht mitbekommt. Also das läuft ja unter der Decke. Und dass da Einflussnahme probiert wird von allen Seiten, passiert täglich. Ja, und ich glaube, es gibt kein anderes Land, was so viele Interessensverbände hat wie Deutschland. Und da gibt es, ja, wie du eben schon beschrieben hast, ja auch welche, die sehr davon profitieren, wenn alles so bleibt, wie es ist. Zumindest kurzfristig betrachtet.
Ja, kurzfristig sind ja so 10, 20 Jahre, da kann man ja schon noch einige Billionen verdienen dann. Es ist ja auch ein beliebtes Argument, das hat ja übrigens auch Evonik-Chef Kuhlmann wieder gebraucht, dass wir ja nur 2% der weltweiten Emissionen verursachen. Und tragischerweise hat ja auch Friedrich Merz das in die Welt getragen, dass er der Meinung ist, dass das doch kaum was ausmachen kann. Nun muss man dazu sagen, liegen wir damit aber bei 195 Ländern, die es auf der Welt gibt, wenn wir jetzt den Heiligen Stuhl und Palästina mitrechnen, sonst wären es 193, aber wir liegen auf dem 6. Platz. Das heißt mit anderen Worten, 189 Länder verursachen weniger Emissionen als wir. Damit kann man doch eigentlich nicht sagen, das macht nichts aus, was wir betreiben. Und wenn man, glaube ich, den seit der industriellen Revolution, seit 1750, seitdem das richtig losging, liegen wir, glaube ich, auf dem 4. Platz bei der Emissionsentwicklung. Auch das ist doch irgendwie schräg, dass solche Narrative weiter genutzt werden und in die Köpfe der Menschen gesetzt werden, obwohl sie eigentlich, ich sag's jetzt mal ganz klar, schwachsinnig sind.
Ja, sind sie auch. Die Herausforderung ist bei solchen Formulierungen, und das erleben wir in der letzten Zeit verstärkt, und das ist das, was mich hier auch umtreibt und wo ich viel auch drüber nachdenke, dass diese Sachen dann so nachgesprochen werden und dann halten sie sich im Raum, und genau die Argumentationskette, die du gerade aufgemacht hast, die total richtig ist, also alles, das stimmt alles, aber das wird nicht gehört. So, damit dringen wir nicht durch. Ist auch
zu anstrengend.
Ja, es ist eine faktenbasierte Argumentation, die richtig ist, und die andere findet aber auf einer hochemotionalen statt. Weil das bedient, wenn so eine Aussage getroffen wird mit einem, ja, mir ist das ja sowieso alles viel zu viel und ständig muss ich mich hier verändern und ständig muss ich hier etwas tun. Und der hat es erkannt, das bringt doch auch alles gar nichts. Und dann kommt es ja auch, was bringt es, wenn man überguckt, wie viel wir sind und China und so weiter. Also das sind all diese Dinge. Und dann wird das als Bestätigung oder auch nochmal als Rechtfertigung dafür genommen, dass man selber halt auch dann sich nicht dementsprechend verhandelt. Und damit ist ein Haken hinter. Und das andere wird nicht mehr gehört. Und das ist ja unsere große, also wenn ich von uns spreche, damit meine ich jetzt die Akteure, die Energiewende vorantreiben wollen und die auch an ein positives Zukunftsbild neben oder nach den fossilen Energieträgern, die daran glauben, das macht es halt so unglaublich schwer, dagegen anzukommen. Und dass es quasi so ein Seufzer gibt nach so einer Aussage, so eine Erleichterung, die so sagt, es ist ja dann doch alles nicht so schlimm. Und es ist okay, wenn ich fliege, es ist okay, wenn ich die Fenster offen stehen lasse, es ist okay, wenn ich die Plastiktüte wegwerfe und die Batterien in den Müll reinwerfe, es ist okay.
Ja, man muss nicht mehr so den persönlichen Fußabdruck unbedingt betrachten, weil die anderen machen es ja auch alle. Aber das fördert dann wieder die Mutlosigkeit. Und ich finde das übrigens ganz interessant, dass du es gerade so gesagt hast, diese Mutlosigkeit. Es gibt ja die Führungskräftebefragung von der Wertekommission einmal im Jahr. Und dort werden ja auch Werte abgefragt. Und rate mal, welcher Wert seit 10 Jahren an letzter Stelle ist mit 2% Nennung. Mut, genau. Ja. Und der verteidigt diesen Platz sehr, sehr tapfer gegen Nachhaltigkeit. Die sind am vorletzten Platz mit 4% Nennung im Schnitt. Und das hat sich seit 10 Jahren ändert sich da nichts. Und ich finde das faszinierend, weil auf der anderen Seite hast du ja gerade wirklich in einem ganz starken Statement ja auch gesagt, wir haben ja alles. Wir haben tolle Player hier in Deutschland. Wir haben Leute, die das, ja wie ihr ja auch, nach vorne bringen wollt. Und ich habe ja auch ein bisschen Eigenwerbung jetzt ein paar wirklich tolle Leute im Podcast gehabt, angefangen von der Dr. Katharina Reuter, die Geschäftsführung von BNW, Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, über dann auch den Dr. Richard Lucht von Termondo, dem Joachim Plesch von Gorfion oder dem Fabio Griemens oder auch verschiedene andere Player, die im Bereich Photovoltaik unterwegs sind, ganz tolle Sachen machen. Also es gibt großartige Unternehmen. Es gibt tolle Beispiele, aber die natürlich auch viel mit Regularien, Bürokratieabbau oder beziehungsweise nicht dem Abbau, sondern mit der Bürokratie zu kämpfen haben, wenn sie solche Geschichten machen. Wie seht ihr das? Was kann man da machen, dass das einfacher wird? Also angenommen, du wärst Wirtschaftsministerin. Was wären so die Schritte, die jetzt notwendig wären?
Ja, also man muss dann eine Liste vielleicht nochmal sagen, so auf welchen Handlungsbereich bezogen, ne? Weil das sind natürlich ganz, ganz, ganz vielfältige Themenfelder. Und jedes Themenfeld, also es gibt nicht diese 2, 3 Sachen, die dann für alle Themenfelder gelten. Ich glaube, wenn wir von diesem Thema Mut kommen und Statement, wenn ich Wirtschaftsministerin wäre, würde ich schon ein klares Signal senden. Wir sind von der Energiewende überzeugt und das, was wir uns dort überlegt haben, da drin ist natürlich eine gewisse Agilität, weil in den nächsten Jahren kann es auch immer mal wieder Veränderungen geben, auf die wir uns einstellen müssen. Wir halten an dem Ziel fest und wir haben jetzt auch einen Fahrplan, wie jetzt die nächsten 12 Monate aussehen. Und das ist zum Beispiel auf die Branche, mit der ich viel zu tun habe. Das ist die Sanierungsbranche. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur Heizung, sondern dazu gehört natürlich auch Dämmung und dazu gehört auch die Gebäudetechnik. Also da sind mehrere Gewerke auch beteiligt in der Umsetzung und es sind viele Hersteller und viele davon in Deutschland oder auch in Europa, die dort sehr, sehr gute Lösungen produzieren und herstellen. Wenn wir für diese Branche sprechen, die wünschen sich jetzt auch, und das wäre so, als da wäre ich zum Beispiel hingefahren zum BDH, zum Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, die hatten jetzt im Oktober ihre große Konferenz, da wäre ich als Wirtschaftsministerin hingefahren, hätte mich dort hingestellt, hätte mir auch die Kritik angehört aus der Branche und hätte gesagt, hör zu, wir hören euch, wir sehen euch, wir sind auch stolz auf euch, was ihr hier leistet. Und wir wissen, für euch ist es sehr wichtig, dass bei dem Gebäudeenergiegesetz, das ist jetzt ja, was ja so verkürzt als Heizungsgesetz dargestellt wird, aber es ist das Gebäudeenergiegesetz, da steht eine Novellierung an. Das haben wir auch bei uns im Koalitionsvertrag drin stehen. Und das gehen wir jetzt an. Und wir kombinieren das mit dem, was von europäischer Seite gefordert wird. Und im Januar dazu seht ihr den ersten Vorschlag, wie das aussieht. So. Also und so, und das ist alles sehr nebulös. Also da stehen, also die Branche wartet darauf, dass es dieses Signal gibt und das kommt nicht. Und das, glaube ich, das wäre eine Sache, die ich machen würde.
Also meine
Stimme. Und ich finde vor
du.
Allen Dingen auch nochmal dieses Signal, Entschuldigung, dass ich da nochmal reingehe. Es ist halt so eine, das ist ja schon diese ganze Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, muss man echt sagen, da gab es früher schon eine Novellierung und das hat niemand interessiert. So, und das ist politisch völlig aufgeheizt und hochgespielt und medial noch begleitet und so weiter. Ich will dazu gar nicht jetzt so zu viel sagen, aber es ist so beschädigt, dieses Gesetz und was da drin steht, dass es auch jetzt Aufgabe wäre, von der Politik da Ruhe reinzubekommen und das mal wieder runterzufahren und zu sagen, das soll ein gutes Regelwerk sein für den, die damit arbeiten. Das soll ja eine Orientierung geben. Darum geht es ja. Es soll eine Orientierung geben und man möchte, wenn man das anwendet, keinen Fehler machen. Und aus der Perspektive und es soll auf die Zielsetzung einzahlen, wo wir hinwollen. Und für alle soll es dieselben Spielregeln geben. Deswegen haben wir ja Gesetze. Wenn es die nicht gäbe, kann ja jeder machen, was er will. Also es ist total fair. Es gibt Spielregeln hier für alle. Und wir haben uns das angeguckt, dass die möglichst fair sind und dass die leicht verständlich sind und man weiß, was man tun kann. Und aus der Perspektive haben wir jetzt hier nochmal 3-4 Punkte verändert.
Fertig. Und unterm Strich vermute ich, würde das der Wirtschaft dann ja auch den entsprechenden Impuls für einen Aufschwung geben.
Ja, die warten ja alle drauf. Das ist das, was uns aus der Branche zurückgespielt wird. Das sind ja nicht nur die Hausbesitzer jetzt von ein- bis zwei Familienhäusern. Da hängt ja auch der gesamte Immobilienbranche dahinter mit vielen, vielen, vielen Wohnungen und mit vielen Gebäuden. Da hängt auch der Neubau mit dran, der seit Jahren schwächelt. Also dort zu sagen, so, wir bringen da jetzt mal ein bisschen Tempo auf die Schiene, damit die Branche und die davon betroffenen Zielgruppen Orientierung haben. Und das möglichst schnell. Und da ist eine gewisse Zurückhaltung. Weil man muss ja auch sehen, gerade jetzt so Immobilienkonzerne, die machen ja langfristige Planungen. Also das bedeutet, wenn die jetzt sich hinsetzen und basierend auf einem Gesetz etwas planen, wo sie sagen, ich weiß gar nicht, wie das eigentlich im Mai nächsten Jahres aussieht, dann wartet man wahrscheinlich erstmal etwas ab. Und das ist das Fatale. Also ich habe gestern auf dem Kongress, wo ich war, gab es das Signal oder die Prognose, ja, man rechnet damit, Ende 26, Anfang 27 geht es wieder ein bisschen nach oben. Aber das ist zu spät. Denn die Lager sind jetzt voll und die Produktionsbänder stehen jetzt teilweise still und die Leute werden jetzt entlassen. Und das zieht ja wiederum ganz viele Dinge nach sich. Und Ende 26, Anfang 27 sind wir schon wieder im Wahlkampf. Und das ist halt meine große Sorge, dass wenn wir jetzt die nächsten Monate echt nicht nutzen, dass es mal ein paar positive Signale gibt, und ich glaube, dass wir das alles können und alles auch da haben, führt das zu einer weiteren Rückschraubung und einer weiteren Dynamik nach unten, was auch die Stimmung und die Mutlosigkeit angeht. Und vor allen Dingen das Stärken von undemokratischen Kräften. Und das ist etwas, wo ich denke, da müssen wir jetzt mal eine Schippe drauflegen.
Sehr, sehr gut. Ich werde diesen Ausschnitt definitiv an die Bundesregierung schicken. Vielleicht gibt es ein paar Impulse für die. Du hast ja gesagt, da müsste jetzt wirklich dringend was passieren. Könnte ein Weg auch sein, dass man stärker jetzt auf dezentrale Energieversorgung setzt? Das ist ja so ein großer Punkt, ein Punkt, warum die Erneuerbaren jetzt zurückgebaut werden sollen. Auch ist ja das Thema Netzausbau. Die Netze sind noch gar nicht so weit. Aber wenn man dezentrale Energieversorgung aufbauen würde, für Kommunen oder auch für, ich sage jetzt mal, sogar Kasernen oder auch für Industriegebiete, dass die autark sind, das wäre doch auch eine gute Maßnahme. Und da könnte man natürlich auch viel auf Eigeninitiative hin machen. Oder würde das auch nicht jetzt funktionieren?
Also das passiert ja auch schon parallel. Und ich meine, in der idealen Welt sind diese dezentralen Systeme schon miteinander ja auch vernetzt. Also weil interessant wird es ja dann, und das ist ja auch die Situation jetzt mit Smart-Meter-Ausbau, wenn wir Situationen haben, dass die Gebäude als System mit ihrem dezentralen, also PV und Wärmepumpe, dann durch PV Strom erzeugen, dass da dann möglichst viel von diesem Strom dann auch in dem Gebäude natürlich verwendet wird, aber die Überschüsse dann auch in ein gutes Netz reingegeben werden und gleichzeitig, wenn in dem Netz aber auch viel durch andere Energiequellen viel Strom ist, dieser Strom dann auch von den Gebäuden abgenommen werden kann. Also, dass wir so eine Flexibilisierung hinbekommen. Also, deswegen ist es schon gut, das im System zu denken und dass diese Gebäude gut miteinander auch vernetzt werden und auch eine gewisse Steuerung stattfinden kann. Also das findet parallel statt und es gehört irgendwie, hängt alles mit allem zusammen. Das ist vielleicht die Antwort da drauf. Und was ich denke, wo halt wirklich ein Hebel drin ist und wo es auch schon in den Kommunen Beispiele gibt, dass das gut funktioniert und dass das auch maßgeblich auch zur Akzeptanzsteigerung beiträgt, ist, wenn die Bewohner das Gefühl haben, oder nicht das Gefühl, sondern wenn es Ansätze gibt, wie die Bürger an der Energiewende noch stärker beteiligt werden können. Und das kann ja passieren durch eine finanzielle Beteiligung beispielsweise. Also wenn jetzt in der Kommune gesagt wird, so, wir haben jetzt hier Flächen und die werden für die Erzeugung von erneuerbaren Energien verwendet, was auch immer, ob das jetzt Windkraft ist oder ob das Solarfelder sind oder keine Ahnung, was die sich überlegen. Und es wird ein Fonds aufgelegt und ich kann dort mich als Bürger beteiligen und habe eine Renditewahrscheinlichkeit von 7% oder 5%. Ist ja jetzt erstmal nebensächlich welcher Wert, aber solche Dinge funktionieren. Und dann die Geschichte dazu, das machen wir, damit wir hier als Kommune, als Gesamtsystem gut hier, wir haben unsere eigene Erzeugung der erneuerbaren Energien und ob das, wie das jetzt wo reingespeist wird und was das System dahinter ist und so weiter, das ist dann erstmal an der Stelle total nebensächlich, sondern es ist eine richtig gute Geschichte ja auch an der Stelle.
Mhm. Aber genau, kommen wir doch nochmal konkret zu den Leuten zurück. Wenn man so auf eure Webseite guckt, hat man den Eindruck, es richtet sich natürlich auch ganz stark an Eigenheimbesitzer. Ne? Und man könnte ja schon fast sagen, startet eigentlich die Energiewende bei den Eigenheimbesitzern. Aber in Diskussionen kriege ich natürlich auch immer wieder mit, dass so Leute aus den Städten, Mieter und dergleichen sagen, ja Mensch, ist ja alles ganz toll, aber was habe ich denn davon? Ne? Ich bin ja auch abhängig davon, was mein Vermieter macht. E-Auto fahren, ja, würde ich gerne, aber wo soll ich das hier in der Stadt laden? Das heißt, da fehlt ja auch noch ganz viel. Wie sieht das aus? Also könnt ihr da auch beraten und helfen, wenn jetzt ein Mieter zum Beispiel käme, sagt ja, ich würde hier gerne mal was anstoßen. Habt ihr eine Idee, wie ich an meinen Vermieter rangehen kann? Würde sowas auch funktionieren?
Ja, danke für die Frage. Ja, weil wir sehen in den Mieter und Mieterinnen eine ganz, ganz wichtige Rolle als ja, Multiplikator Richtung der Eigentümer. Und sie sind ja, wie du sagst, auch diejenigen, die unmittelbar davon betroffen sind, wenn die Heizkosten hoch sind. Ja, das leitet der Eigentümer, berechnet das weiter an die Mieter und an die Mieterinnen. Und die müssen letztendlich, auch wenn das Gebäude in einem schlechten Zustand ist, Konsequenz irgendwie tragen, ja, obwohl sie nicht dafür verantwortlich sind, dass dann an der Stelle die Heizkosten hoch sind. Und wir bieten zum Beispiel den Heizcheck an. Das ist ein Online-Tool bei uns, mit dem man seine Heizkostenabrechnung analysieren kann, denn die ist nicht leicht zu verstehen. 16 Millionen Haushalte bekommen die und die wenigsten gucken da wirklich im Detail rein, sondern die gucken erst rein, wenn sie eine Nachzahlung haben. Und das heißt also, die Potenziale, die man daraus erlesen kann, nämlich wie viel könnte das Gebäude eventuell sparen, sowohl auf der Verbrauchsseite, aber auch auf der Kostenseite, weil Energie vielleicht zu teuer eingekauft wird oder die Heiznebenkosten zu hoch sind und so weiter. Das wird in der Regel gar nicht als Anlass genutzt. Und das macht der Heizcheck, der guckt sich das genau an und analysiert das und schmeißt am Ende dann eine Bewertung raus. Und ich habe als Mieter die Möglichkeit, auch diese Bewertung mit einem Anschreiben, was neutral und sachlich formuliert ist, an meinen Vermieter weiterzugeben. Und wir wissen aus vergangenen Studien und Evaluationen, die wir gemacht haben, dass das gemacht wird und dass das auch wirkt. Denn natürlich reagieren nicht alle drauf, aber es sind ganz, ganz viele auch private Vermieter, die gar nicht so im Detail so gut informiert sein können wie eine professionelle Immobiliengesellschaft, ja, die dann eine eigene Abteilung für hat. Und da stehen dann zum Beispiel in dem Brief auch drin, was es für Fördermittel gibt, was es für Beratungsinstrumente gibt und so weiter. Und das halte ich für sehr wichtig, dass wir dort einen neutralen Dialog zwischen Mietern und Eigentümern herstellen, weil das kann durchaus konfliktbelastet sein und man hat vielleicht Sorge, man ist froh, man hat eine Wohnfläche und man möchte nicht irgendwie Stress mit dem Vermieter bekommen und gleichzeitig aber sind die Heizkosten irgendwie zu hoch und dann ja so eine Sachen zur Verfügung zu stellen, wie man überhaupt ins Gespräch kommt. Und das bieten wir an. Wir arbeiten auch viel mit dem Deutschen Mieterbund zusammen. Wir kooperieren. Da gibt es viele tolle Beratungsangebote, wo man auch hingehen kann, wenn es dann konfliktbelasteter ist oder auch wenn man nicht eine rechtliche Beratung benötigt zu den Heizkosten. Und das, was wir perspektivisch noch viel stärker machen wollen, ist, dass wir Beratungsangebote auch nochmal für Wohnungseigentümergemeinschaften ausbauen und auch in Richtung der kleineren Vermieter. Weil das sind so zwei Zielgruppen. Das sind auch viele, viele Menschen in Deutschland. Und gerade bei WEGs, wie sie abgekürzt werden, ist der Beratungsbedarf sehr hoch, weil da dann viele, viele ja an einer Entscheidungsfindung beteiligt sind. Und das sind manchmal auch etwas aufwendige Prozesse.
Super, weil da habe ich nämlich jetzt endlich etwas oder kann ich euch empfehlen in Diskussionen, wo es genau um diese Themen geht. Ich habe auch auf LinkedIn, wo ich ja viel unterwegs bin, immer wieder solche Diskussionen, aber auch im Bekanntenkreis. Und das heißt, ich kann euch empfehlen und bei euch finden Vermieter wie auch Mieter Möglichkeiten, um auch ja einen Hebel zu haben, um etwas zu unternehmen, etwas zu machen. Weil so machtlos, glaube ich, ist man dann gar nicht am Ende, ne?
Nee, also und zu, es kommt natürlich immer auf den Einzelfall drauf an und da kommen auch viele dramatische Geschichten, die uns da teilweise berichtet werden. Manchmal fehlt aber auch so der Einstieg. Also dass man sagt, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich anfangen soll. Und wenn ich in einer Mietsituation bin, dann würde ich wirklich empfehlen, einmal sich die Heizkostenabrechnung zu nehmen und einmal den Heizcheck zu durchlaufen. Und dann kriege ich ja schon wirklich auch eine Einschätzung bezogen auf mein Gebäude. Wie schneidet das Gebäude denn zu anderen ab? Wie schneide ich mit meinen Heizkosten ab? Also bin ich vielleicht ganz gut, ja? Also ist das Gebäude besser, als ich vielleicht dachte? Oder wird mir gezeigt, so Mensch, das Gebäude gehört zu den 10 schlechtesten und die Kosten sind auch irgendwie, ihr seid da viel, viel zu hoch. Und dann kann das manchmal, das müssen ja nicht immer gleich die riesenaufwendigen Megasanierungsmaßnahmen sein. Ja, das können auch Sachen sein im Bereich der Heizungsoptimierung, die stattfinden, eine kleinere Maßnahme. Es kann auch mal sowas sein, wie dass die Kellerdecke gedämmt wird beispielsweise. Also es sind, ich will so ein bisschen so die Sorge davon nehmen, dass man sagt, okay, es ist immer gleich die komplette Vollsanierung. Ja, es können auch erstmal geringinvestive Maßnahmen sein, die dann auch schon einen Effekt haben von 10-15% beispielsweise, ja, wie die Kosten da reduziert werden können. Und wie gesagt, eins also zu merken, ich kann auch in ein Gespräch mit meiner Hausverwaltung oder mit meinem Vermieter kommen und dieses Gespräch ist mir hier schon vorbereitet worden, wie ich das tun kann. Und da muss ich jetzt keine Angst vor haben und ich kann da eigentlich nur Mut zu machen, weil wir haben, wie gesagt, bei der einen Evaluation als Rückmeldung bekommen, dass 70% der Befragten haben dieses Ergebnis weitergegeben und von diesen, die dann von den Vermietern, die dort angeschrieben worden haben, immerhin ein Viertel reagiert, ja. Und das finde ich ist sehr, sehr viel. Und haben Rückfragen gestellt. Und ich bin selber in einer Mietsituation und ich habe selber diese Erfahrung mit meiner Hausverwaltung gemacht und die gerade auch nochmal auf das Thema dann von geringinvestiven Maßnahmen, also sprich hydraulischen Abgleich nochmal hingewiesen und habe ihnen dann auch nochmal einen Link von der Seite mit zugeschickt. Und nun mussten die das auch machen, gesetzlich vorgeschrieben, aber sie haben es auch getan. Ja, und dann dachte ich, oh Mensch, und es ist daraus ein positiver, wertschätzender Dialog entstanden.
Das ist dann der positive Teil, weil ich kann mir nämlich vorstellen, dass es sonst auch, was ja im Moment so in unserer Gesellschaft gerne gemacht wird, dass dann die Fakten des Mieters auf die Emotionen des Vermieters treffen. Und da muss man gucken, wer überwiegt.
Ja, naja, aber ich meine, wenn man auch, man muss ja dann auch ein bisschen sagen, also das, was im Interesse der Vermieter ist, ist ja schon, dass auch der Werterhalt der Immobilie.
Absolut.
Dass der vorangetrieben wird und diese Maßnahmen, die gemacht werden, tragen alle dazu bei, dass das Gebäude in einen besseren energetischen Zustand kommt. Und das ist Werterhalt und Pflege des Eigentums, ja.
Ja. Und am Ende, langfristig gesehen, die wirtschaftlichste Lösung wieder, ne?
Ja, und man sieht es ja schon. Also wenn man jetzt auf den Immobilienmarkt guckt, der ist natürlich sehr, sehr angespannt, aber es wird schon geguckt, ja, was für ein Energieträger ist in dem Gebäude drin und Gebäude, die da Ölheizung haben oder alte Gasheizung, schneiden schlechter ab als diejenigen, die an Fernwärme angeschlossen sind oder eine Wärmepumpe haben. Mhm. Also da entsteht schon eine Dynamik auch auf dem Immobilienmarkt und die hoffentlich noch weiter vorangeht.
Ja, das wird für Vermieter dann mit Sicherheit in den nächsten Jahren ein interessantes Thema sein, wenn sie dann auch merken, dass ihre Immobilien im Wert immer mehr verlieren, wenn sie da einfach hinten anhängen, was die energetische Effizienz angeht. Ja, aber die Zeit rennt. Ich wollte aber noch zwei, drei andere Fragen stellen. Nämlich, du bist ja auch zum Beispiel nicht nur die Geschäftsführerin von CO2 Online, sondern auch stellvertretende Vorstandsvorsitzende bei der deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. und Beirätin bei die Klimawette. Mhm. Anscheinend ist ja Klimaschutz ein Thema, das dich so gar nicht loslässt. Kann das sein?
Ja, also das macht viel Freude. Also gerade bei der DENEF, da sind ja über 250 Unternehmen und Akteure mittlerweile organisiert. Und das hast du ja an meinem Plädoyer in Richtung Mut irgendwie schon wahrgenommen. Ich finde, da sind viele mutige Akteure drin, die wirklich was verändern wollen. Und einige sind klein und andere sind größer. Und mit der gemeinsamen Klammer des Verbandes nehme ich den Verband auch immer so wahr, dass wirklich nach Lösungen gesucht wird und dass man ja eine Veränderungsbereitschaft mitbringt. Und das ist eine gute Energie. Ja, darauf kommt es ja, also jetzt nicht nur, weil wir uns mit Energie beschäftigen, aber sondern die Energie, die halt entsteht, wenn man in so einen Raum kommt und solche Personen sitzen da gemeinsam. Mhm. Und da denke ich immer, ja, in so Momenten, wo man manchmal vielleicht auch etwas mutlos sein könnte, dass es gut ist, sich solche Kreise zu suchen. Und zu sehen, wie man da dann gemeinsam das noch potenziert an positiver Energie, die man hat. Deswegen mache ich das gerne. Und es liegt ja sehr nah auch an den Themen, die CO2 Online beschäftigen. Und ich finde es auch spannend, auch beim Thema der Klimawette oder auch bei anderen Aktivitäten, wo ich jetzt mit drin bin, ist jetzt zum Beispiel auch ein neues Angebot entstanden von Marek Miara, der ein absoluter Experte für Wärmepumpen ist und der jetzt mit Heat Pumps Watch eine Organisation gegründet hat, wo er die ganze Expertise, die er in Studien zusammenträgt und in eigenen Forschungsvorhaben auch nochmal so aufbereitet, dass sie für die breite Masse verwendbar sind. Und das ist auch ein toller Kreis, ja, wo ich sage, da entsteht halt auch ein bisschen was um diesem Trend der Falschinformationen und dem falschen Einordnen von Daten, Zahlen und Fakten auch etwas entgegenzusetzen. Und in solchen Kreisen engagiere ich mich gern und ich lerne auch immer viel dazu.
Und das stärkt ja auch die Zuversicht, glaube ich.
Absolut, ja.
Und was ich auch toll finde, ihr habt ja auch sensationelle, sage ich jetzt mal, Projekte noch am Start, wo ihr auch an die Jugendlichen geht, ne?
Ja.
Sei es zum Beispiel, dass ihr jetzt Jugendklimaräte für Kommunen, Gemeinden einrichten wollt, da habt ihr mit angefangen. Und ihr habt dieses Projekt, die Energiesparmeister, das sich ja auch an Schulen richtet. Kannst du uns da noch kurz was zu erzählen, zu den beiden Sachen?
Ja. Sehr, sehr gerne. Also vielleicht fangen wir mit dem Energiesparmeister an. Das ist der größte und reichweitenstärkste Wettbewerb an Schulen, um Klimaschutzprojekte, Energieeffizienzprojekte, erneuerbare Energienprojekte auszuzeichnen und zu würdigen.
Wie viel Schulen nehmen da so im Jahr dran teil?
An die 400. Und
wow.
Den Wettbewerb gibt es seit über 15 Jahren. Und ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Also auch in der Corona-Zeit selbst waren es so viele Schulen. Und auch in der aktuellen Zeit, wo die Schulen ja auch noch ganz, ganz viele andere Projekte und Themen haben. Ja, also im Demokratiebereich, Antirassismus, Digitalisierung und so. Also auf die Schulen kommen so, so viel Anforderungen zu. Und trotzdem gibt es immer wieder jedes Jahr auch neue Schulen, die mit Klimaschutzprojekten starten. Und das ist vor allen Dingen auch über alle Schulformen hinweg richtet sich der Wettbewerb. Das finde ich auch ganz großartig. Also wir haben da Grundschüler, die in der zweiten Klasse es geschafft haben, dass der Rewe-Markt keine Einwegmülltüten dort mehr verbreitet, oder also mal als Beispiel, bis hin zur Abiturklasse, die eine eigene Schüler-Solarfirma gegründet hat und noch ein Nachhaltigkeitsprojekt mit der Partnerschule in Tansania hat und dafür sorgt, dass dort Solarzellen auf das Schuldach kommen oder sowas. Ja, also auf allen Ebenen und wo man nur da steht und staunt und sagt, das ist so unfassbar, was die Schüler hier auf die Beine stellen und die Lehrer natürlich dahinter oder darüber genauso. Und dahinter, hinter den 400 Schulen sind Tausende von Schülern. Ja, das muss man sich an der Stelle mal klar machen. Und das Tolle ist, dass diese Projekte dann von uns auch nochmal weiter unterstützt werden in so einem Patenprogramm mit weiteren Experten, die dann sich um die Schulen auch noch kümmern und die versuchen zu fördern, dass die Projekte noch weiter wachsen können, dass sie Aufmerksamkeit bekommen. Die werden dann oft auch vom Bürgermeister oder vom Bundestagsabgeordneten eingeladen und bekommen durch den Wettbewerb auch nochmal sehr, sehr viel Öffentlichkeit. Das ist auch unser Ziel, dass Menschen und andere wichtige Akteure auf diese Schulen und Schüler aufmerksam werden. Und daraus ist der Jugendklimarat auch die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, ja, der eine Weg ist ja, das an der Schule zu machen und sich da zu engagieren. Und wir sehen da eine ganze Reihe an Schülern und Schülerinnen, die ganz viel Potenzial haben und die auch wollen, sich stärker in politischen Prozessen zu beteiligen. Und dann muss man ja überlegen, wie kann das Ganze auch systemisch aufgebaut sein, dass das jetzt nicht despektierlich gemeint, es ist toll zu demonstrieren oder da eine Petition vielleicht zu machen. Aber die Frage ist ja, wie kann es denn wirklich ins System hinein auch wirken? Wie können wir es dort verankern? Und da ist das Konzept Jugendklimarat, was in Bremerhaven läuft, ein sehr gutes, weil das dort richtig ja institutionell angebunden ist in den politischen Prozess und Jugendliche dort zusammenkommen und an politischen Entscheidungen auch Teilhabe erfahren und dort Vorschläge einbringen können und mit einem Budget ausgestattet werden und ein Dialog und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe stattfinden kann. Und wir haben uns gedacht, das, was in Bremerhaven funktioniert, kann auch in anderen Kommunen funktionieren. Und das versuchen wir jetzt zu etablieren.
Hoffe ich, dass das funktioniert, weil ich finde es eine wirklich sensationelle Idee. Und ich hatte ja auch den Mario Bergmann vor kurzem im Podcast, der ja dieses Nachhaltigkeitsmagazin Lux für Grundschulen macht und auch mit den Grillinjas für eine gesunde Ernährung sorgen möchte. Das setzt ja auch den Hebel da an, dass man sagt, wir müssen die Kinder erreichen. Wenn wir die Kinder erreichen, erreichen wir natürlich auch darüber die Eltern, weil die auch zu Hause erzählen und sich darüber unterhalten. Und insofern ist das, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr unterstützenswerte Geschichte. Und natürlich werde ich hier unten in den Shownotes später alle Webseiten verlinken, von CO2 Online über vier Wände zu den Klimabeiräten und den Energiesparmeistern, sodass sich da alle informieren können und vielleicht auch mal gucken können, was man da lokal machen kann. Ja, und das ist alles so sensationell sinnvoll, was ihr da macht, dass wir jetzt zum Sinnstift kommen. Der Sinnstift, den ich ja immer vorab, manchmal auch hinterher verschicke, ich gebe es zu, ist ja ein Bleistift, der auch über seine Nutzungsdauer hinaus noch was Sinnvolles erbringt. Der hat am oberen Ende des Stiftes so eine kleine Kapsel mit Samen und wenn man die dann, falls der Bleistift abgeschrieben ist, kann man den Stummel einfach in die Blumenerde stecken, gießen und dann sollten lauter kleine hübsche Vergissmeinnicht daraus kommen.
Der Sinnstift.
Und zum Sinnstift habe ich immer eine Frage. Meine Frage an dich, Tanja. Wer in deinem Leben hat dich als Mensch besonders beeindruckt und womöglich auch ganz stark beeinflusst, dass du dich ja auch so stark für das Thema Klima einsetzt. Gab es da jemand, der da so einen Push gegeben hat?
Ja, also es gab mehrere, aber ich nehme jetzt die Person, die mir als allererstes einfällt und das ist der Gründer von CO2 Online, Johannes Hengstenberg.
Okay.
Und Johannes hat in einer Zeit, wo es noch keine digitalen Tools gab oder irgendwas, als erstes die Idee eines Online-Ratgebers entwickelt. Und er hat angefangen, Heizkostenabrechnungen im Schuhkarton einzusammeln und auszuwerten. Und Johannes ist jeder, der ihn kennengelernt hat, er ist leider 2019 verstorben, aber jeder, der ihn kennenlernen durfte und mit ihm zusammenarbeiten durfte, wird das bestätigen, hat eine unfassbare Energie ausgestrahlt und Entschlossenheit kombiniert mit auch ganz viel Witz und Charme und Leichtigkeit. Ja, und das finde ich, dass bei allem Schweren, was die Herausforderungen angeht und die Themen, die wir haben, wo ich denke, ja, wir haben es aber auch selber in der Hand, wir dürfen da auch Leichtigkeit reinbringen und wir dürfen auch Spaß haben, auch wenn das alles manchmal ziemlich frustrierend ist und dass das was mit uns macht. Also da ist er ein großes Vorbild und auch jetzt, ich bin in den Büroräumen gerade, wo ich mit ihm auch zusammen gearbeitet habe, sein Geist schwebt hier noch durch und wir sprechen sehr oft über ihn und denken auch sehr oft an ihn, vor allen Dingen an seine Entschlossenheit.
Ja, das ist toll, dass es Menschen gibt, die diese Gabe haben, auch so als Mentor aufzutreten, Vorbild zu sein und ich glaube, es ist ein großes Glück, wenn man solche Menschen dann kennenlernen darf.
Ja, absolut. Ich wünsche das jedem und das bedeutet aber auch, ja, den Schreibtischstuhl zu verlassen und sich in Netzwerke und auf Veranstaltungen zu begeben und Leute anzusprechen und dann zu sehen, wer alles ein Mentor sein kann.
Dann kommen wir zu den drei Stellenfragen zum Abschluss. Wobei die eine ist jetzt ein bisschen ketzerisch. Du bist ja jetzt 20 Jahre bei CO2 Online. Und wolltest ja eigentlich, glaube ich, auch nie 20 Jahre in einem Unternehmen bleiben, habe ich mal gelesen. Ja. Hast du nicht langsam so die Nase voll und würdest gerne mal was ganz anderes machen?
Ich werd das immer mal gefragt. Ich sage es wirklich aus absoluter Überzeugung und tiefstem Herzen. Nein, ich habe die Nase nicht voll. Also, und ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Zum einen, glaube ich, gerade jetzt braucht das Thema Klimaschutz und Energiewende ganz viel Power. Und da kann man nicht irgendwie aussteigen an der Stelle und sich was anderes suchen. Also ist gerade jetzt gefordert. Und dann empfinde ich es als absolutes Privileg. Und das wird mir jeden Tag auch bewusst. Ich arbeite hier in einem Team von knapp 60 Menschen, die sich dieses Thema auch ausgesucht haben und die über ganz viel Know-how und Expertise verfügen. Und das ist toll. Also wo ich denke, das muss ich erstmal irgendwo anders finden, dass man in so einem Umkreis mit Menschen zusammenarbeiten kann. Und ich auch in dem Netzwerk, in dem ich unterwegs bin, ich kann mir da unglaublich viel aussuchen. Und das empfinde ich als Freiheit und Luxus. Und das, was wir inhaltlich machen, das entwickelt sich jetzt so rasant gerade nochmal weiter durch die Entwicklung von KI. Ich habe schon gesagt, kein Tag ist langweilig. Also ich würde jetzt sagen, also dafür brauche ich noch eine Steigerung, weil es ist ganz, ganz viel Veränderung und spannend und lernend. Ja, deswegen, da bleibe ich bei.
Eine Liebeserklärung an dem, was man tut.
Ja. Wunderbar.
Die zweite Frage hast du leider schon zwischendrin beantwortet. Die war nämlich, ist dein eigenes Haus oder die Wohnung perfekt wärmegedämmt und energieeffizient? Aber da hast du dich ja schon drum gekümmert, klang ja gerade mal durch.
Ja, ne? Und da war, was das Gute auch war, dass als ich da eingezogen bin, war das Haus gerade kernsaniert worden und die haben es wirklich richtig gut gemacht. Also das merke ich an der Höhe meiner Heizkosten.
Ah, super.
Und an dem Wohlfühlgefühl in der Wohnung. Also da zieht nichts.
Das ist auch wichtig.
Das ist auch wichtig, ja.
Und dann meine Lieblingsfrage an alle, die beim Podcast bis zum Ende hören, müssten ja eigentlich mittlerweile wissen, sich perfekt darauf vorbereiten. Mal gucken, ob du darauf vorbereitet bist. Welches Buch würdest du uns empfehlen, das man mal unbedingt lesen sollte?
Guck mal, siehst du, ich lese total gerne und ich finde diese Frage, ich finde das sehr, sehr herausfordernd, weil ich so viele Lieblingsbücher habe.
Und kannst du auch mehrere nennen.
Ja. Und ich muss dazu sagen, dass ich, weil ich mich täglich so viel mit so Fach- und Sachsachen beschäftige, dass ich sehr schön finde, wenn ich lese, dann mal in ganz andere Welten abzutauchen und da auch in eine gewisse Entspannung reinzukommen, weil ich mich komplett auf eine andere Geschichte irgendwie einlassen kann. Und das Buch, was ich gerade gelesen habe und was mir viel Freude gemacht hat, weil da so treffende Formulierungen drin waren, war von Takis Bürger für Paulina. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal verschenkt, aber das ist gerade so ein Moment. Aufnahme ist vielleicht jetzt gerade mein Buch des Sommers.
Ach cool, das finde ich toll, weil das sind perfekte Ideen dann, was ich auch meiner Frau schenken kann, weil die auch immer auf der Suche nach solchen Sachen ist. Katja Morgenthaler, meine ich, hat mir auch mal in dem Podcast einen Tipp gegeben, den ich dann weiter verschenkt habe, der auch sehr, sehr gut angekommen ist.
Ja, ist ein gutes Weihnachtsgeschenk. Und da sind, es sind also zwei, drei Formulierungen in dem Buch, wo ich dachte, ach, da ist eine Situation jetzt perfekt ausgedrückt worden, die ich schon häufiger erlebt habe, aber nicht die Worte für hatte.
Sehr cool. Das finde ich ja überhaupt eine tolle Erkenntnis, wenn man da denkt, oh wow, das hätte ich auch mal gerne gesagt, oder?
Ja,
ich gebe dazu, wenn ich aus meinen Fachbüchern mal auftauche, was anderes brauche, dann lese ich mal hin und wieder einen historischen Roman, weil ich da mal sehr interessiert bin, aber ich lese dann am liebsten Comics. Ich habe jetzt gerade wieder ganz aktuell das neueste Asterix-Band genossen. Hab laut lachen müssen über viele Sachen, weil es tatsächlich sehr, sehr aktuell politisch ist. Und ja, vielleicht auch das noch eine kleine Empfehlung hinterher für das etwas Banalere.
Aber sind die Weihnachtsgeschenke schon abgehakt?
Alle durch, genau. Wunderbar, vielen Dank, dass Sie auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei waren. Und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an meinen tollen Gast heute, Tanja Leutz, der Geschäftsführerin von CO2 Online. und noch vielen anderen super Projekten, die wir unten in den Shownotes verlinken werden, sodass ihr euch da weiterhin informieren könnt. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur und meine Mission ist es ja, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten, beziehungsweise Unternehmen vorzustellen, die das alles schon machen und die wirklich sensationelle Arbeit machen. Und das haben wir heute auch wieder gehört. Wie begeistert man an dem, was man macht, dran ist, auch nach 20 Jahren, das finde ich sensationell. Auch das Plädoyer für mehr Mut und dafür, dass es eben viele Unternehmen gibt, die diesen Mut haben, die halt jetzt nur noch mal eine richtige Richtung brauchen aus von der politischen Seite. Also wir haben in Deutschland alles, was wir brauchen, um wieder erfolgreich zu werden, um wirtschaftlich wieder nach vorne zu kommen. Wir haben tolle Ideen hier in Deutschland, wir haben tolle Unternehmen, die sinnstiftend unterwegs sind, die Verantwortung übernehmen. Ich denke, auch CO2 Online gehört dazu. Die übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft, für die Bürger. Ihr könnt euch dort beraten lassen in Sachen Energieeffizienz. Und das ist einfach großartig. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir auch ein Feedback geben. Und bis zur nächsten Folge bei Gewinn mit Sinn mit neuen spannenden Gästen. Jetzt nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, liebe Tanja, für dieses tolle, inspirierende Gespräch.
Vielen Dank an dich, Jürgen, für diese gemeinsame Stunde.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.